Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
Wir wollen, dass wir als kleines Fach mit unseren Stärken in die ganze philosophische Fakultät ausstrahlen und haben eine enge Kooperation sowohl mit der Slawistik als auch mit der Germanistik als auch mit der Religionswissenschaft.
Sagt Christoph Schulte, Philosophieprofessor am Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft an der Universität Potsdam. Mehr über die 200-jährige Geschichte dieses Studiengangs erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. Hundert Jahre ist es her, da begann in Lateinamerika die Kolonialisierung. Und zwar zuerst im mexikanischen Bundesstaat Veracruz. Nach und nach wurden dann auch die anderen Länder nicht nur von Europäern erobert, auch der Sklavenhandel mit Menschen aus Afrika begann. Genauer dokumentiert wird diese Entwicklung in einer kleinen Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Joost-Museum. Der Titel dieser Intervention lautet 500 Jahre Eroberung Lateinamerikas, Kolonialismus und Überlebensstrategien. Mit der Kuratorin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Museums, Dr. Anne Slenska, habe ich vor der Sendung gesprochen und habe sie gefragt, wie die ersten Schritte der Eroberung genau aussahen.
Als die Spanier dort landeten, wussten sie nicht viel, was sie da erwarten würde. Es sah so aus, dass das Aztekische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht war und wirklich den größten Teil dessen, was Mexiko und auch noch bis hin in die Länder, die heutigen Länder Guatemala und Honduras hinein, ihren Machtbereich ausgedehnt hatten. Und es gab aber auch ein paar Enklaven, die den Azteken feindlich gesonnen waren und die nicht Teil des Aztekischen Reichs waren. Und das war dann natürlich Teil der spanischen Strategie. Das hatten sie dann auch recht schnell gemerkt, dass sie versuchen mussten, diese Enklaven sich zunutze zu machen, um Möglichkeiten zu finden, gegen das Aztekische Reich vorzugehen. Und da tritt dann eben eine Person auf den Plan, die wir auch in der Ausstellung zeigen, nämlich die Figur der Malinche oder auch Malinzin genannt. Sie war die Geliebte von Cortés und war für die Eroberung vor allem deshalb nützlich, weil sie sehr viele verschiedene Sprachen sprach, die dann dazu führten, dass sich die spanische Truppe eben mit den jeweiligen Menschen, wo sie vorbeikamen, unterhalten konnten und ganz wichtig, eben über diese Frau, der Malinche, diese Figur, auch in der Lage waren, weil sie halt wusste, wie man mit indigenen Adligen umgeht, wie man sie richtig anspricht, wie man entsprechend verhandelt, den richtigen Kontakt zu bekommen.
Die Malinche hatte aber auf der anderen Seite, also bei ihrer eigenen Bevölkerungsgruppe, wahrscheinlich da nicht so ein gutes Ansehen, oder?
Sie ist schon als junges Mädchen von ihrer eigenen Familie in die Sklaverei verkauft worden. Also sie stammte auch aus einer Region an der Golfküste und wurde dann in das Maya-Gebiet verkauft, wo sie dann Maya lernte. Und später kam sie dann noch an andere Orte, sodass sie, glaube ich, insgesamt 3 verschiedene Sprachen lernte. Und eigentlich selber ein Schicksal hatte, das nicht von ihr selbst bestimmt wurde, aber später durch diese Funktion, die sie dann eher unfreiwillig einnahm, einen Platz in der Weltgeschichte bekommen hat, den sie selbst gar nicht ahnen konnte. Und sie wurde dann zunächst auch vergessen. Also wenn man sich die historischen Quellen anguckt, dann taucht Malinche in einigen Zeichnungen auf, aber dann auch sehr lange nicht. Und dann wurde sie später, als dann Mexiko sich auch unabhängig machte von dem spanischen Kolonialreich, wurde diese Figur zum Streitpunkt auch, was die Identität des Landes oder ja die mexikanische Identität betrifft. Einige fanden, dass sie eine Verräterin war, die ja im Prinzip ihre eigenen Leute verraten hat, dadurch, dass sie sich mit Cortés zusammengetan hat. Andere haben in ihr auch eine starke Figur gesehen, die in ihrer Situation das tat, was sie eben tun konnte. Das wird bis heute sehr, sehr unterschiedlich diskutiert. Die Tendenz geht schon in die Richtung, in ihr eine starke Frau zu sehen.
Sie dokumentieren ja auch den Sklavenhandel nach Lateinamerika.
Ja.
Warum wurden eigentlich die ersten Sklaven gebracht?
In der frühen Kolonialzeit oder in der frühen Zeit der Eroberung war es so, dass die einheimische Bevölkerung zum einen durch die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten sehr, sehr geschwächt war. Das waren ja alles oder vieles Krankheiten, gegen die die indigene Bevölkerung nicht immun war. Und auf der anderen Seite etablierten die Spanier auch ein System der Zwangsarbeit, dem die indigene Bevölkerung vor allem in den ganz heißen Regionen, wo dann Zuckerrohr angebaut wurde, mit dem man sehr gute Geschäfte machen konnte, waren dem nicht so gewachsen. Und man machte sich Gedanken darüber, ja, so hart sich das jetzt auch anhört, das so zu sagen, man machte sich Gedanken darüber, wie man diese Menschen ersetzen kann. Und so kam man dann auf die Idee, aus den afrikanischen Ländern, die ja auch schon teilweise in so einem Kolonisierungsprozess waren, afrikanische Menschen zu versklaven und auf Schiffen auf den amerikanischen Kontinent zu bringen.
Jetzt hatten ja die Sklaven durchaus auch die Möglichkeit zu entfliehen damals. Und sie haben sich ja auch selbst organisiert in diesen prekären Lebenssituationen, sage ich jetzt mal. Wie sah das aus und was hat davon überlebt bis heute?
Ja, also um das brasilianische Beispiel zu nehmen, das wir auch in der Ausstellung haben, nämlich die Quilombos. Das waren die Orte, wo die entflohenen Sklavinnen und Sklaven lebten. In Brasilien, in anderen Regionen heißen die anders. Und die, die dort lebten, die nannten sich die Quilombolas. Und die haben ja sehr, sehr geschickt versteckte Wohnorte für sehr viele Menschen angelegt, wo sie teilweise mehrere Jahrzehnte unentdeckt überleben konnten und sich selbst organisiert haben. Und diese Quilombolas, die Menschen, die sich dort zusammengetan haben, diese Gemeinschaften, die existieren teilweise in Brasilien bis heute. Die können sich auch offiziell anerkennen lassen als Quilombola-Gemeinschaft.
Sagt Dr. Anne Slenska, Kuratorin der Ausstellung 500 Jahre Eroberung Lateinamerikas im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, die morgen um 10.30 Uhr eröffnet wird. Am östlichen Stadtrand von Berlin liegt die Gedenkstätte Hohenschönhausen. In dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis werden regelmäßig Ausstellungen über die DDR-Geschichte und über andere Diktaturen gezeigt. Außerdem gibt es dort regelmäßig einmal im Jahr das Hohenschönhausen-Forum. In diesem Jahr zum 12. Mal am vergangenen Montag. Dort kamen internationale Wissenschaftler zusammen, um über Religionen in Diktaturen und im liberalen Rechtsstaat zu diskutieren. Welche Rolle spielt Religion in einzelnen Staaten, als Träger oder in der Opposition? Antworten auf diese Fragen hören Sie nun von Dr. Norbert Seitz.
Wenn es um die Rolle von Religion in Diktaturen geht, könnten zwei historische Beispiele nicht unterschiedlicher sein. Das der katholischen Kirche während des Franco-Regimes in Spanien sowie jenes der Opposition von der protestantischen Kanzel in der DDR.
Auf der einen Seite, Spanien ist sie stabilisierend für die Diktatur. In der DDR war sie immer ein Unsicherheitsfaktor, war immer ein destabilisierendes Element, das in den 50er Jahren sehr stark bekämpft wurde und dann in den 80er Jahren, als die Kirche oft nicht direkt, aber indirekt eine wesentliche Rolle zur Destabilisierung des Systems gespielt hat, weil sie oppositionellen, widerständigen Gruppen Zuflucht unter ihrem Dach geboten hat.
Meint Helge Heidemeier, der neue Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Die enge Verflechtung von Kirche und Diktatur in der Zeit vom Spanischen Bürgerkrieg 1936, der als Kreuzzug begriffen wurde, bis zum Ende der Franco-Diktatur 1975, ist ein historisch besonders abschreckendes Beispiel für sakrale Macht. Das spanische Episkopat geriet zum Garanten der Langlebigkeit des Frankismus. Dazu Birgit Aschmann, Historikerin und Lateinamerika-Forscherin an der Humboldt-Universität Berlin.
Der Nationalkatholizismus zeichnete sich dadurch aus, dass es eben eine ganz enge Verbindung zwischen staatlichen und religiösen Elementen gab. Also dass im Grunde genommen der Katholizismus die entsprechende Staatsreligion war, dass der Katholizismus privilegiert war, die katholische Kirche privilegiert im Erziehungssystem oder auch dadurch, dass die Publikationen nicht der Zensur vorgelegt werden mussten und im Grunde genommen in allen gesellschaftlichen Bereichen die katholische Kirche hoch angesehen und präsent war.
Auch wenn die katholische Kirche eine fundamentale Rolle bei der Stabilisierung des Regimes gespielt hat, so unterlag doch das System bis in die 1960er Jahre Konjunkturen, bis es langsam erodieren sollte.
Gerade mit auch dem Zweiten Vatikanischen Konzil brach diese Legitimationsinstanz weg, weil nunmehr auch ja die offizielle katholische Kirche zu undemokratischen Systemen auf Distanz ging und nunmehr begann mehr und mehr auch die spanische Kirche zu einem Hort der Opposition gegenüber dem Frankismus zu werden.
Vom Machtanspruch der völlig diskreditierten katholischen Kirche ist im weitgehend säkularen Spanien von heute wenig geblieben. Wie die Kirche zum Schutzraum für Freiheit in einer Diktatur werden konnte, beweist das Gegenbeispiel in der DDR. Wirkten Gotteshäuser in Ostdeutschland eher wie Museen oder Architekturdenkmale, die aus der Zeit gefallen schienen, so spielten kirchliche Umwelt-, Friedens- und Gerechtigkeitsgruppen beim Epochenbruch 1989-90 eine wichtige Rolle, auch wenn die Zahl der aktiven Kirchenmitglieder darunter verschwindend gering war. Christian Halbrock stammt aus einer Mecklenburger Pfarrersfamilie. Von 1983 bis zum Mauerfall engagierte er sich in allen kirchlich beeinflussten Oppositionsgruppen. Von Schwerter zu Flugscharen bis zur Mahnwache an der Gethsemane-Kirche in Berlin. Der heutige Mitarbeiter in der Stasi-Unterlagenbehörde schildert, wie die protestantischen Landeskirchen in der DDR ihr Wächteramt wahrnahmen und mit der Losung Opposition von der Kanzel für eine Kultur des Andersseins standen.
Der erste Faktor, der da eine Rolle spielt, ist die kirchliche Vielstimmigkeit, allein schon der historisch gewachsene Pluralismus verschiedenster Gliedkirchen, der natürlich ein Kontrastprogramm ist zur doktrinären Einstimmigkeit von Partei und Massenorganisation. Diese irritierende Vielstimmigkeit musste schon als suspekt wahrgenommen werden.
Als Basis für kritische Geister, die gesellschaftliche Missstände anprangerten, fühlte man sich in Kirchenkreisen immer auch als diskriminierte Instanz. Christian Halbrock spricht von einem seit den 50er Jahren einsetzenden endemischen Kirchenkampf. Ein Kampf, der nicht richtig ausbricht, der aber ständig am Brodeln ist, sei es in der Auseinandersetzung um die junge Gemeinde oder weil sich Kirchengemeinden weigerten, die Glocken für staatliche Anlässe läuten zu lassen. So bekamen die Kirchenvertreter gehörig Probleme mit SED-Funktionären.
Es war weniger der Umstand, dass sie ein Problem damit hatten, dass es kein demokratisch-freiheitlicher Staat ist, sondern dass sie davon ausging, dass diese Funktionäre schlicht und einfach keine Manieren haben, dass sie sich an keine Abmachung halten, die physischen und verbalen Übergrifflichkeiten gegenüber Kirche waren allgegenwärtig. Über 40 große Kirchen wurden in Großstädten der DDR zerstört. Dies prägte das Bild, dass mit dieser Form von Obrigkeit schlecht zu verhandeln war.
Der religiöse Diskurs wird hierzulande von den Debatten um die Ausprägung des Islam und dessen Integrations- und Demokratietauglichkeit sowie von den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche beherrscht. Weithin verdrängt wird dagegen die wachsende Rolle von anderen Religionsgemeinschaften, zum Beispiel des Evangelikalismus in Lateinamerika, wo die Präsidentschaft Jair Bolsonaros in Brasilien die Bedeutung der Politik der Evangelikalen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat.
Februar 2018, Fabrício Alvarado, ein evangelikaler Sänger und Prediger, gewinnt die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Costa Rica. Grund war seine zur Schau getragene Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Juni 2018, Andrés Manuel López Obrador, linker Präsidentschaftskandidat, gewinnt mit absoluter Mehrheit die Präsidentschaft in Mexiko, unterstützt von einer kleinen evangelikalen Partei. und dann insbesondere Oktober 2018. Jair Messias Bolsonaro gewinnt die Wahlen in Brasilien, ein rechter Kandidat, mit der expliziten Unterstützung von Pastoren und insgesamt fast allen evangelikalen Führungsfiguren.
Sagt Sebastian Grundberger, Leiter des Büros Lateinamerika der Adenauer Stiftung mit Sitz in Peru. In den Hintergrund der Religionsdebatten ist auch der zunehmende Einfluss des Hindu-Nationalismus in Südasien getreten. In Indien scheint dieser auf dem Weg zu einer Staatsreligion unterwegs zu sein. Dort herrscht seit Mai 2014 eine inzwischen bestätigte hindu-nationale Regierung. Die säkulare Verfasstheit des Megareiches wird unter ihr attackiert, die kulturelle Vielfalt infrage gestellt. Die nationalistische Ideologie des Hindutums ist die Hindutva, die eine Vereinigung aller Hindus anstrebt, unter Ausgrenzung von Muslimen und Christen. Clemens Jürgenmeier arbeitet am Arnold-Bergstresser-Institut der Universität Freiburg. Er ist ein intimer Kenner der indischen Verhältnisse. Dass das Land sich zu einem Hindustan entwickeln könne, mag er noch nicht so recht glauben.
Ich glaube aber, dass die grundsätzliche Verfasstheit dessen, was man als Hindu-Kultur, Hindu-Tradition oder auch Hinduismus nennt, eben ihre extreme Heterogenität, die beste Garantie dafür bildet, dass diese Vorstellung einer homogenen Hindu-Nation in Indien sich eben nicht durchsetzt. Die große Frage ist ganz einfach die, was ist Hinduismus, was sind die zentralen Elemente dieser Tradition oder dieser Religion auch? Und da wird es also sehr, sehr schwer fallen, eine Antwort zu finden. Denn das Kennzeichen des Hinduismus ist ja gerade seine extreme Vielfalt.
Als Fazit bleibt, dass weltweit in 4 von 5 Erdteilen die politische Kraft der Religion zunimmt. Nur in Europa ist sie eher auf dem Rückzug. Auch in Deutschland gehört die Zeit der Volkskirchen der Vergangenheit an. Eine fortschreitende Konfessionslosigkeit scheint kaum noch aufzuhalten. Denn die christlichen Kirchen haben ihre prägende Kraft weitgehend eingebüßt. Die weltweiten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche führten zu einer fundamentalen Erschütterung ihrer Glaubwürdigkeit. Thomas Gross-Bölting, Historiker an der Uni Münster, zieht ein weltumspannendes Resümee.
Und wir sehen dann auf der einen Seite die russisch-orthodoxe Kirche beispielsweise, die den Nationalisierungskurs und auch die fremdenfeindlichen Kurs Putins unterstützt. Wir haben evangelikale Gruppen in den USA, die in unterschiedlicher Couleur die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten unterstützen, die auch ein wichtiger Machtfaktor und Wählerfaktor für Präsidentschaft von Donald Trump gewesen sind. Wir haben in verschiedenen Teilen Afrikas unterschiedliche religiöse Akteure, die im positiven wie im negativen Sinne aus ihrer Motivation heraus Demokratisierung befördern oder eben auch behindern.
Der Autor der Erfolgsstudie über Glaube in Deutschland seit 1945 spart auch nicht mit einer Begründung, weshalb die Religion für die Politik trotz aller Reputationsschäden kaum an Attraktivität verloren habe.
Religion ist deswegen für Politik so attraktiv, weil Religion eben tendenziell immer einen totalen Anspruch hat auf Lenkung der Welt, Erklärung der Welt, auf die Regulierung von Praxis der Bürgerinnen und Bürger und so weiter und so fort. Und da treffen sich eben der politische Anspruch in Demokratien, aber auch der politische Anspruch in Diktaturen mit dem, was Religionen aus ihrem Heilsverständnis heraus eben auch formulieren und tun.
Wissenschaft und Spiritualität, das hört sich erstmal nach Gegensätzen an. Schließlich haben römische Kirche und europäische Aufklärung schon lange für eine Trennung von Glauben und Wissen gesorgt. Aber Spiritualität steht ja nicht nur für Glauben und Religion, sondern auch für veränderte Bewusstseinserfahrungen, beispielsweise durch Meditation. Nach Erkenntnis suchen also sowohl Wissenschaftler als auch Meditierende. An der University of Applied Sciences in Frankfurt am Main geht man sogar davon aus, dass meditierende Studierende die Anforderungen des Studiums und ihrer künftigen Arbeit besser bewältigen können. Dort gibt es außerdem seit 2 Jahren das Projekt mit dem Titel Persönlichkeit, Reflexion und Gesellschaft. Vergangenen Freitag konnte man mehr über dieses Projekt auf einem Kongress erfahren. Meditation und die Zukunft der Bildung 2019, Spiritualität und Wissenschaft, so der Titel. Eva-Maria Götz hat für uns gelauscht.
Unser Bewusstsein ist wie das Licht einer Glühlampe, strahlt in alle Richtungen gleichzeitig. Und das meiste ist nicht mal für die Erkenntnis da, sondern für die Wärmeentwicklung, also für ganz andere Dinge.
Sagt Michael von Brück, emeritierter Professor für Religionswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit vielen Jahren Zen- und Yoga-Experte.
Meditation ist so etwas, aus dieser Energie, aus dieser verpuffenden Energie, einen Laserstrahl, eine gebündelte Form der Wahrnehmung und der Verarbeitung der Wahrnehmung zu gestalten.
Dem ausschließlich kognitiven Bereich, der in der westlichen Welt eine herausgehobene Stellung genieße, traut der Theologe wenig zu. Auch die Vorstellung, das Ich sei eine selbstständige Größe, hält Michael von Brück für eine Illusion. Angst und Aggression seien überall sichtbare Folgen dieser Fehleinschätzung. Vielmehr ginge es in einem geglückten Leben darum, eine Einheit von Kognition und Emotion zu erreichen. Und dabei könne die Meditation helfen.
Meditation ist die Übung für einen Geisteszustand, in dem die widersprüchlichen und widerstrebenden Aspekte unseres Bewusstseins zusammenkommen. Das heißt also zum Beispiel Erkennen und Fühlen oder kognitive Elemente und emotionale Elemente. Oder dass ich das eine will, aber das andere tue. Das hat alles Wurzeln, die in einer, ich würde mal sagen, unbalancierten Bewusstseinshaltung liegen, die Bewusstseinsschulung so zu gestalten, dass die geistigen Vorgänge zu einer Bündelung kommen und zu einer Klarheit kommen, das ist Meditation.
Und Meditation ist in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, dazu gibt es ja eine mehr als 2.500 Jahre alte Tradition, eine Möglichkeit, mit Komplexität besser umzugehen. Warum? Weil ich die Dinge ichloser betrachten kann, weil ich eine höhere Ambiguitätstoleranz habe. Das bedeutet, ich kann besser mit Widersprüchen leben. Ich kann situativer handeln.
Sagt auch der Wissenschaftsjournalist und Professor für Philosophie und Interdisziplinarität an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Gerd Skobel. Für ihn ist die Kunst der Meditation eine Möglichkeit, den Problemen unserer Zeit gegenüber gewappnet zu sein, vielleicht sogar neue Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Klima, Kriege, Hunger, Ressourcen, Wasser, all diese Probleme. Und das sind komplexe Probleme. Und unser Problem ist, wir gehen an komplexe Probleme so ran, als seien sie auf lineare Art und Weise zu lösen. Ohne zu bedenken, dass komplexe Systeme mit Rückkopplungen arbeiten, die immer wieder Nebeneffekte produzieren, mit denen wir nicht gerechnet haben.
Michael von Brück und Gerd Skobel gehören zu einem Netzwerk von Hochschullehrern, die sich der Idee verschrieben haben, buddhistische Techniken wie Meditation, Achtsamkeit und Spiritualität in den Universitätsalltag zu integrieren. Und zwar nicht als nette Beigabe, sondern als Bestandteil des Unterrichts. An der Frankfurt University of Applied Science ist man den ersten Schritt dazu schon gegangen mit dem Projekt Persönlichkeit, Reflexion und Gesellschaft, das vom langjährigen Kanzler der Hochschule, dem Juristen Dr. Rainer Frey, vor 2 Jahren ins Leben gerufen wurde.
Wir kümmern uns eigentlich nur noch um Fachwissen, um das Studium einzelner isolierter Fächer und nicht mehr um die Frage, wer bin ich, was ist meine Persönlichkeit, wie kann ich Ruhe, Gelassenheit, Gesundheit mit ins Studium bringen und deshalb auch besser studieren letztendlich.
Sein Ziel ist eine ganzheitliche Ausbildung der Studierenden.
Unsere Auffassung ist es eben, dass der Geist, das Bewusstsein sich durch die ganzen Veränderungen, die damit einhergehen, eben in eine bessere Lage versetzt, dann auch mit Wissenschaft umgehen zu können.
Konkret sieht das bei den Vorlesungen und Kursen des Projekts dann so aus.
Dass man zum Beispiel am Anfang einer Vorlesung dann erstmal 10 Minuten gemeinsam in die Stille geht und dann umso klarer ist und viel besser auch dem Inhalt folgen kann und man dann auch nicht auf seinem Handy zwischendurch daddeln muss, sondern da sein kann.
Doch es geht Rainer Frey nicht nur um die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Studierenden. Es geht ihm um eine veränderte Ausbildung und Lernkultur insgesamt.
Vor allen Dingen wollen wir die Bildung und Hochschulausbildung dadurch auch reformieren, indem wir sagen, es ist mehr als jetzt nur eine größere Gesundheit, Stressfreiheit, Klarheit im Geist, sondern wir öffnen auch den Geist, lassen Kreativität, einfließen. Und dadurch wird die wissenschaftliche Kreativität und das Lernen ein Stück weit vervollkommnet.
Inwieweit Meditieren die Hirnaktivität verändert, ist seit einigen Jahren ein Forschungsprojekt der Neurologie. Studien ergaben, dass Achtsamkeitsübungen das Gehirn so trainieren und umbauen können, dass soziale Kompetenzen wie Beziehungsfähigkeit, Selbststeuerung und Schöpfungswille entwickelt und ausgebaut werden.
Wir können heute tatsächlich sagen, dass die Meditation wirkt und förderlich ist für Geist, für Körper. Wir wollen darüber hinaus dann auch durch sozialwissenschaftlich basierte Interviews zeigen können, dass diese Einheit darüber hinaus in die Wissenschaft reingetragen dann zu einem veränderten, zumindest Bewusstsein führt.
Langfristig könne das, so der Plan, zu einem neuen Blick auf Wissenschaft überhaupt führen, der daran anschließt, wie von der Antike bis zum Mittelalter Wissenschaft und Bildung gesehen und betrieben wurden. Nämlich immer als Vervollkommnung von Körper und Geist als Ganzem.
Was Sokrates auch gemacht hat, dass man Menschen dazu bringt, ihre eigene Weisheit zu kultivieren.
Meint dazu Johannes Hoff, Professor für Philosophie und Theologie an den Universitäten Cambridge und Durham.
Und die Bildung kommt eigentlich aus der mittelalterlichen und antiken Tradition, hat was mit Übung zu tun und spirituellen Praktiken. Das heißt, ich muss meine Intuition schulen, sonst falle ich auf Fake News oder Schein rein.
Unser modernes, auf rationalen Überlegungen gründendes Wissenschafts-, Bildungs- und Weltverständnis gäbe es erst seit der Aufklärung und den Theorien des 1596 in Frankreich geborenen Philosophen und Mathematikers René Descartes. Auch Nichtphilosophen bekannt durch sein Diktum Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich.
Der moderne Wissenschaftsbegriff beginnt im Grunde mit Descartes. Und Descartes ist ja deshalb bekannt, weil er zunächst einmal alles bezweifelt.
Diese Grundannahme, alles, was ist, zunächst zu bezweifeln, präge seitdem die wissenschaftliche Praxis sowohl in den Geistes- als auch in den Naturwissenschaften.
Es ist, was ich als Modelldenken bezeichne. Das heißt, man macht sich zunächst verschiedene Modelle möglicher Welten und versucht dann im zweiten Schritt herauszufinden, welchem Modell unsere wirkliche Welt entspricht. Und die Verfahren, die man dann benutzt, um das zu überprüfen, sind einschlägig bekannt. Man macht halt eine mathematische Beschreibung der Theorie und versucht dann mit Hilfe von empirischen, mechanisch wiederholbaren Tests herauszufinden oder zu entscheiden, welches Modell am ehesten der Wirklichkeit entspricht.
Die Naturwissenschaften seien so weit gekommen, meint Hoff. Dass die Sonne sich vielleicht doch nicht um die Erde dreht, sei ein begründeter Zweifel gewesen. Und gut, dass dieser Irrtum mit naturwissenschaftlichen Methoden hatte korrigiert werden können. Dass die rationale Philosophie jedoch alles in Zweifel gezogen habe, was uns umgibt, sei ein Holzweg gewesen, ein, wie der Philosoph Edmund Husserl zu Beginn des 20. Jahrhunderts meinte, metaphysisches Kartenhaus. Man müsse wieder lernen, der erlebten Erfahrung, den Gewissheiten zu vertrauen. Doch um diese zu erkennen und einordnen zu können, brauche es eine andere Art von Bildung, die auf dem Prinzip der Achtsamkeit beruhe und bei der Meditation nützlich sei. Dass es in Deutschland nach den irrationalen Auswüchsen der nationalsozialistischen Ideen ein begründetes Bedürfnis nach Rationalismus gerade an den Hochschulen gab, sieht Johannes Hoff durchaus auch.
Da kam dieses moderne rationalistische Weltbild sehr gelegen. Aber mittlerweile, glaube ich, sind wir da auch über diese Nachkriegsepoche hinaus.
Ohne jedoch deswegen ins Gegenteil, in die antiwissenschaftliche Haltung von Kreationisten und Klimawandelleugnern zu verfallen. Dass das Praktizieren von Achtsamkeitstechniken mittlerweile zu einem florierenden Geschäftsmodell geworden ist, wurde auf der Tagung ebenfalls angesprochen. Gerd Skobel.
Es gibt eine Riesenwelle, weil natürlich schnell verstanden wurde, dass man Verbesserungen der Konzentrationsfähigkeit, des Wohlseins, der Empathie und so weiter sehr gut in turbokapitalistische Betriebe einspeisen kann. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung.
Insgesamt trafen die Fragestellungen der Tagung beim Publikum aber auf Wohlwollen.
Ich bin vor allem gekommen, weil ich total beeindruckt war, dass sich eine Hochschule mit diesem Thema beschäftigt. Und dass sie den Mut haben, sich an so eine Schnittstelle zu wagen und dafür auch, wie es mir scheint, auf eine konsequente Weise auch eine Antwort suchen.
Für den Frankfurter Projektleiter und Gastgeber der Tagung, Rainer Frey, war es zumindest ein Anfang.
Realistisch gesehen sind wir immer noch kleine Inseln im Bildungs- und Hochschulbereich. Alles andere wäre vermessen zu sagen und anzunehmen, aber diese Inselchen, die gewinnen immer mehr Land.
An der Universität Köln ist es das Martin-Buber-Institut, an dem man Judaistik studieren kann. Daneben gibt es noch viele andere private und staatlich anerkannte Hochschulen, die Judaistik oder jüdische Wissenschaften als Studiengang anbieten. Das war allerdings nicht immer so. Über viele Jahrhunderte waren jüdische Bürgerinnen und Bürger noch nicht einmal als Studierende an Universitäten zugelassen. Erst ab 1802 durften sich jüdische Studierende an der Berliner Universität einschreiben. An eigene Studiengänge zu jüdischer Kultur und Religion war damals noch gar nicht zu denken. Vor 200 Jahren gründeten jüdische Intellektuelle dann einen Verein, der sich erstmalig auf wissenschaftlicher Basis mit dem Judentum auseinandersetzte. Wie die Disziplin sich danach weiterentwickelte, hören Sie jetzt von Alfred Schmitz.
Die haben sich erstmal zu einem akademischen Lesezirkel getroffen. Das waren vor allen Dingen einige Bürger der Stadt Berlin und auch einige der jüdischen Studenten. Die haben zunächst sich gegenseitig Vorträge gehalten. Es gab erstmals jüdische Akademiker, jüdische Studenten, die an der Berliner Universität studierten.
Christoph Schulte, Philosophieprofessor, Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft, Universität Potsdam.
Andererseits gab es eben auch dieses politische Umfeld, dass es an der Berliner Universität Dozenten gab, die keine Juden unter den Studenten wollten. In diesem sehr komplexen Gefüge von Stimmungen, Atmosphären und so weiter, war die Gründung des Vereins zunächst mal, glaube ich, eine wirkliche Reaktion der intellektuellen jüdischen Selbstbehauptung.
Man wollte sich gleichzeitig auch, und das war so ein bisschen der reformerische Antrieb, lösen von einer reinen Beherrschung des religiösen Umfelds durch die ganz konservativen Kreise, die halt auch teilweise gegen das weltliche Studium ankämpft und sagten, wir müssen uns ganz nur auf die jüdischen Quellen und auf das Talmudische und so beschränken. Und hier wollte man eben dokumentieren, nein, wir wollen Wissenschaft machen, aber wir wollen eben als Juden und über Judentum Wissenschaft machen.
Alfred Bodenheimer, Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums, Universität Basel.
Es ging denen um die Frage, wie kann man jüdische Tradition in der Moderne unter den gegebenen skeptisch zu beurteilenden Bedingungen heute noch positiv leben? Was kann man daraus gewinnen und wie kann man das eine mit dem anderen verbinden und eben nicht den Schritt der Taufe zu gehen, um das Entrebier in die deutsche Gesellschaft zu bekommen?
Professor Johannes Heil, Rektor der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Die christliche Taufe war für viele Juden oft die einzige Möglichkeit, eine Eintrittskarte zur annähernd chancengleichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erlangen. Für den Beginn einer allmählichen Sozialisation und Emanzipation als bekennender Jude sorgte das freiheitliche Denken, das sich ab Ende des 18. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas durchsetzte. Ausgelöst durch die Aufklärung und das aufkeimende Streben nach Demokratie. Durch das preußische Judenedikt von 1812 wurden die ersten jüdischen Studenten an der Berliner Universität zugelassen. Ein Jahr später gewährte auch Bayern den Juden den Zutritt zum Studium. Doch das war einigen gesellschaftlichen Gruppierungen ein Dorn im Auge.
Anfang August 1819 haben in Würzburg Handwerker, Studenten, auch Tagelöhner christlicher Herkunft sich zusammengetan und haben jüdische Geschäftsleute auf der Straße verprügelt, haben Geschäfte angegriffen. Ein Pogrom mit Verletzten und Toten, und es bedurfte eines Einschreitens des bayerischen Militärs, um die Ruhe und Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. Das Erschütternde an dieser Geschichte war, dass auch Studenten beteiligt waren. Die deutschen Burschenschaften waren ja von Anfang an antisemitisch, haben jüdische Studenten nicht als intellektuell gleichwertig und akademisch gleichwertig akzeptiert und wollten die nicht an der Universität haben.
Hep, hep, Der Jude muss in den Dreck, wurde zum Schlachtruf des marodierenden Pöbels, weshalb die Ausschreitungen auch Hep-Hep-Krawalle genannt wurden. Von Würzburg ausgehend verbreitete sich die antijüdische Aggression auch in Prag, Graz, Wien, Kopenhagen, Amsterdam, Krakau oder Frankfurt am Main. Immerhin schritt die Staatsmacht in Form von Polizei und Militär ein und machte dem schlimmen Treiben ein Ende. Die antijüdische Stimmung nahmen jüdische Intellektuelle am 7. November 1819 in Berlin zum Anlass, den Verein zur Verbesserung des Zustandes der Juden im deutschen Bundesstaate zu gründen, der dann 1821 in Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden umbenannt wurde. Sein Leitmotiv:
Wir erforschen das Judentum in seiner gesamten Geschichte, das Alltagsleben der jüdischen Menschen. Und das war ein ganz neuer Ansatz, dass man also Judentum nicht nur als Religion betrachtet, sondern als eine Kultur und eine Geschichte. Und dass man die Juden in ihren Leistungen, und zwar auf allen Gebieten, von der Jurisprudenz über die Philosophie zur Mathematik, dass man das Leben der Juden ins Zentrum der Forschung der Wissenschaft des Judentums stellte.
Dieser neue Ansatz stieß nicht bei allen Juden auf positive Resonanz. Die konservativen Juden wollten ausschließlich den Talmud, das religiöse Basisschriftwerk des Judentums, als Grundlage für Glaube und Wissenschaft zulassen. Doch das hätte der Zielsetzung des Vereins widersprochen, der eine gesellschaftliche Öffnung und eine kritische Auseinandersetzung mit dem jüdischen Glauben anstrebte. Man wollte keine jüdische Religionswissenschaft, die sich nur auf Tradition und alte Schriften beruft, sondern eine, die sich objektiv mit Geschichte und Gegenwart auseinandersetzt und dabei viele Facetten beleuchtet und analysiert. Zu dem relativ kleinen Zirkel gehörten der Schriftsteller Heinrich Heine, der Historiker Isaac Markus Jost, der Jurist, Rechtsphilosoph und Historiker Eduard Ganz und der jüdische Gelehrte Leopold Zuntz.
Also Zuntz spielte eine Schlüsselrolle, weil Zuntz für ein bis zwei Generationen auch nach ihm deutlich gemacht hat, dass es so etwas gab wie das wissenschaftliche sich vertiefen in Geschichte der Religion, eine jüdische Religion. Und es lohnt sich, sie zu erforschen. Und es lohnt sich auch, die Religion eben zu erforschen, die nicht nur in der biblischen Zeit spielt, sondern gerade auch in der exilischen Zeit. Und dadurch geben wir auch dem Judentum, in das wir hineingeboren worden sind, eine ganz andere Qualität, ja, weil wir sagen, es hat eine eigene Geschichte. Es ist nicht einfach der Abklatsch von etwas, was vergangen ist und vorbei, sondern es ist in sich selber eine erforschbare und damit auch relevante Größe.
Der Verein mit seinen gerade einmal 20 Mitgliedern wurde zur intellektuellen Keimzelle für eine innerjüdische Reformbewegung. Man traf sich zu wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen. Und man brachte ab 1822 eine ambitionierte Zeitschrift heraus, die allerdings nach nur 3 Ausgaben wieder eingestellt wurde. Dennoch ging von diesem elitären Zirkel eine Strahlkraft aus, die das deutschsprachige Judentum immens beeinflusste.
Dieser Verein hat ja gar nicht lange existiert. Das ist vielleicht der kurzlebigste, epochemachende Verein, der auf deutschem Boden entstanden ist. Aber die Ideen, die sie aufgebracht haben, um Judentum auf eine neue Basis zu stellen, ohne sich zu verleugnen, die sind von den Protagonisten des Vereins in die jüdische Bildung, in die intellektuelle Welt, in das intellektuelle Leben hineingetragen worden. Und diese Gedanken sind aufgegriffen worden von einer Generation in die nächste.
Leopold Zuntz, Isaac Markus Jost und Abraham Geiger waren die treibenden Kräfte der Idee, jüdische Studien zu einer akademisch anerkannten Disziplin zu machen. Wie Zuntz war Geiger ein geistiges Universalgenie. Er hatte sich an der Heidelberger Universität mit Philologie, Geschichte, Philosophie und Archäologie befasst, bevor er nach Bonn wechselte, um dort Arabistik zu studieren und mit der vielbeachteten Arbeit zum Thema »Was hat Mohammed aus dem Judentum übernommen?« zu promovieren. Musik. Jost veröffentlichte mit der Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabäer bis auf unsere Tage das erste Werk, das die Historie der Juden wissenschaftlich analysierte. Doch alle Vorstöße des Vereins, Judaistik an deutschen Universitäten zu etablieren, scheiterten an der weit verbreiteten antijüdischen Haltung in akademischen Kreisen.
Wissenschaft des Judentums ist bescheiden institutionalisiert worden am Breslauer Rabbinerseminar, aber im Sinne einer Rabbinerausbildung. 1872 begannen dann die Arbeiten der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Aber das waren private Gründungen, die von jüdischen Mäzenen finanziert wurden. Das waren keine staatlichen Universitäten. Und es ist natürlich eine der größten wissenschaftlichen Leistungen des deutschen Judentums, überhaupt ohne institutionelle staatliche Unterstützung, ein Wissenschaftsbetrieb mit Zeitschriften, mit Vorlesungen, mit Seminaren quasi außeruniversitär zu organisieren.
Wer als Jude promovieren wollte, tat das in Seitenfächern wie der Orientalistik, der Literaturwissenschaften, in Philosophie vor allem, aber eben nicht in jüdischen Studien. Die waren an den deutschen Universitäten aufgrund der christlich geprägten oder christlich instrumentalisierten staatlichen Vorbehalte nicht anerkannt. Sie sind randständig geblieben. Sie haben Zeitschriften gegründet, sie haben Jahrbücher gegründet, sie haben literarische Gesellschaften gegründet, sie haben historische Kommissionen gegründet, sie haben Akademien gegründet. Also wirklich eine Parallelgesellschaft, weil man nicht integriert war.
Als nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Republik die erste parlamentarische Demokratie auf deutschem Boden entstand, keimte unter den jüdischen Intellektuellen die Hoffnung auf, dass sich endlich etwas an diesem Status ändern würde.
Die Weimarer Republik stellt man sich vielleicht manchmal auch noch offener vor, als sie eben dann war. Das Judentum war nicht mehr ein Hinderungsgrund, in Position hineinzuwachsen. Aber gleich das Judentum an Universitäten groß zu machen, dieser Moment war eben wirklich noch nicht gekommen. Also auch die Weimarer Republik hatte natürlich noch ihre Riegel und ihre Sperren.
Das Einzige, was da passiert ist zu dem, was im 19. Jahrhundert schon gegründet wurde, ist, dass 1919 in Berlin eine Akademie für die Wissenschaft des Judentums gegründet wurde, die wiederum aus privaten Mitteln finanziert war und in der nur geforscht wurde. Aus dieser Akademie für die Wissenschaft des Judentums hervorgegangen sind solche berühmten Forscher wie Leo Strauss, die da angestellt waren, oder die erste Frau, die professionell Wissenschaftlerin war, nämlich Selma Stern.
Selma Stern studierte in Heidelberg und München Geschichte, legte 1913 ihre Promotion ab und war eine der ersten Historikerinnen Deutschlands. An der Akademie für die Wissenschaft der Juden rief sie ab 1920 den Forschungsbereich deutsch-jüdische Geschichte ins Leben. Ihr historisches Hauptwerk: Der preußische Staat und die Juden.
Diese akademische Lebenswelt ist in der NS-Zeit komplett zerstört worden. Und jetzt haben wir das historische Paradoxon, dass dann nach dem Holocaust die Judaistik an Universitäten kommt, zarte Pflänzlein zunächst in Wien und in Berlin in den frühen 60er Jahren.
Da gab es an der nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründeten Freien Universität Berlin Überlegungen, man wollte einen, das wurde dann auch so in den Dokumenten genannt, Wiedergutmachungslehrstuhl für Judaistik einrichten. Man hat dann probeweise Jakob Taubes von der Columbia University 1961 berufen und 1963 wurde das dann förmlich in eine Professur für Judaistik umgewandelt. Und das ist das erste staatliche, an einer Universität angesiedelte Institut für Judaistik in Deutschland gewesen.
Judaistik wurde nun an immer mehr Universitäten als eigenständiger Wissenschaftsbereich etabliert. So zum Beispiel in Frankfurt am Main, in Halle, in Köln oder in Düsseldorf, wo es auch einen Studien- und Forschungsbereich für Jiddisch gibt, der alten Sprache der europäischen Juden. Überall sind Studierende unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit zugelassen. Ausnahme sind die Studiengänge, die ausschließlich der Rabbiner- und Kantorenausbildung dienen. Oft wird Judaistik in Ergänzung zu Fächern wie Religionswissenschaft, Philosophie, Geschichte, Kultur oder Literaturgeschichte belegt. So auch an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, die 1979 gegründet wurde. Träger ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Rektor in Heidelberg ist der Historiker Professor Johannes Heil.
Es fiel in den 70er Jahren die Entscheidung, für die kleine jüdische Gemeinschaft in Deutschland eine eigene Ausbildungsstätte für Gemeindepersonal zu gründen, die breiter aufgestellt sein sollten, die gemeindeorientiert aufgestellt sein sollten, die mit wesentlichen Grundwissen ausgestattet sein sollten, aber nicht mit einem ganz hohen akademischen, wissenschaftlichen Anspruch. Also eigentlich im Grunde nicht dem, was die Hochschule dann sehr rasch geworden ist.
2 Jahre nach der Gründung erfolgte die staatliche Anerkennung und seit 1995 kann man dort auch promovieren. Studien- und Forschungsbereiche sind jüdische Bibelauslegung, rabbinische Literatur, Geschichte des jüdischen Volkes, jüdische Philosophie und Geistesgeschichte, jüdische Literaturen, jüdische Kunst, jüdische Religionslehre und Religionspädagogik. Im Sommer fand an der Hochschule zu ihrem 40-jährigen Bestehen und anlässlich 200 Jahre Wissenschaft des Judentums eine Tagung statt, deren Teilnehmer aus dem In- und Ausland kamen. Für Rektor Johannes Heil ist die weite Vernetzung seiner Hochschule von großer Bedeutung.
Wir sind Teil eines Graduiertenkollegs Theologie als Wissenschaft, das von den Universitäten Mainz, Frankfurt und der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt und uns in Heidelberg betrieben wird, wo wir im Austausch zwischen islamischen Studien, jüdischen Studien, christlichen Theologien die Frage, was ist heute Theologie als Wissenschaft in der säkularen, in der postreligiösen Gesellschaft, aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Wir sind international vernetzt und das ist nicht nur Israel, sondern wir haben einen Kooperationsstudiengang mit dem Padea-Institut in Stockholm. Wir sind gegenwärtig dabei, eine Kooperation aufzubauen im Bereich der Postdoc-Ausbildung zusammen mit dem Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies.
Auch der Professor für jüdische Religions- und Literaturgeschichte Alfred Bodenheimer, der seit 9 Jahren das Zentrum für jüdische Studien der Universität Basel leitet, setzt in seiner Arbeit auf internationale Vernetzung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der österreichischen Universitäten Graz und Klagenfurt und der RWTH Aachen will er die Geschichte der deutschsprachigen jüdischen Literatur beforschen.
Also Kafka oder Heine oder was wir für große Namen kennen, das ist natürlich einfach als deutsch-jüdische Literatur etabliert. Wir wollen eben nicht so sehr die Namen und die Epochen in den Vordergrund stellen, sondern zum Beispiel thematisch, paradigmatisch schauen, wie hat sich das Einordnen von jüdischer Vorstellungswelt und Überlieferungswelt manifestiert. Wie verstehen sich Juden überhaupt historisch und wie äußert sich das literarisch? Also da kommt natürlich auch der historische Roman des 19. Jahrhunderts dann herein. Was für Selbstbilder entstehen durch das Rezipieren von Geschichte? Das ist das eine, das andere ist eben Tradition und Glaube. Also inwiefern verortet man sich eben jüdisch auch über die Tradition oder ist das eigentlich vor allem eine ethnische, abstammungsmäßige Größe und so weiter?
Jüdische Religions- und Kulturgeschichte ist auch Forschungsschwerpunkt von Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie im brandenburgischen Potsdam. In den neuen Bundesländern wurden die jüdischen Wissenschaften, die für das DDR-Regime wohl nicht von großer Bedeutung waren, erst mit der Wiedervereinigung eingeführt. An der Universität Halle 1993 und dann 1994 auch in Potsdam.
Ich war damals beteiligt und das war insofern eine einmalige historische Situation, als wir nochmal ganz neu überlegen konnten, wie stellen wir uns eine Wissenschaft des Judentums für das 21. Jahrhundert vor, wenn wir nach unseren eigenen Vorstellungen so eine Wissenschaft methodisch und disziplinär gestalten können. Und da sind wir zurückgegangen auf den Verein für die Wissenschaft und Kultur der Juden und diese frühe Wissenschaft des Judentums und ihre Programmatik, die eine pluridisziplinäre Wissenschaft des Judentums vorsah, mit den Säulen Philosophie, Geschichte und Philologie. Und das haben wir versucht, mit einem kulturwissenschaftlichen Ansatz neu umzusetzen.
Und damit schließt sich der Kreis zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Alfred Schmitz erinnerte an 200 Jahre jüdische Wissenschaften. Jetzt geht es weiter mit den Jazz Facts im Programm. Viel Freude dabei wünscht Bettina Köster.